Wer sind die Gewinner der vergangenen Saison und wer sind die Verlierer? Das erfahrt ihr gleich in unserem großen Heiner Stuber Saisonrückblick.
Hat die Schussmöglichkeit, 16 Meter, Ball abgefüllt, Tor, Tor, Tor für Darmstadt!
Gute und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Heiner Stube, dem Videopodcast des Lilienblocks. Ja, die Saison ist vorbei und wir blicken noch einmal zurück auf die vergangenen 34 Spieltage und gucken uns nochmal die einzelnen Spieler an. Wer sind die Gewinner, wer sind die Verlierer? Und dazu begrüße ich heute wieder unsere Stammformation. Da ist der Jakob dabei. Hallo Jakob.
Gut an alle. Ich freue mich, habe meine Cola dabei und freue mich auf den Austausch.
Und der Nick ist auch dabei. Hi Nick.
Hallo zusammen und Entschuldigung jetzt an alle Frauen, weil ich beim letzten Mal Hallo Jungs gesagt habe. Wir wissen natürlich, dass auch ganz viele Frauen zuschauen und zuhören. Insofern Hallo an alle. Ich freue mich auch sehr auf den Austausch jetzt.
Ja, ich freue mich auch und dann lasst uns einfach einsteigen. Wir haben uns gedacht, wir sprechen erstmal über die einzelnen Mannschaftsteile, gehen also durch die Mannschaftsteile durch, Tor, Abwehr, Mittelfeld und Angriff und dann noch auf Trainer, Sportdirektor, Verein und am Ende Gewinner, Verlierer und Hoffnungsträger für die neue Saison. Ja, und das erste Los habe ich gezogen, Tor. Ist relativ einfach, denn nur Marcel Schwun hat da gespielt. Alex Bruns und Benedikt Börner sind auf null Einsatzminuten gekommen in dieser Saison bei einem Pflichtspiel. Ja, Schwun, feste Größe, Mannschaftskapitän. Ich finde, ich kann mich an keinen wirklich großen Fehler von ihm erinnern, der jetzt irgendwie spielentscheidend war. Man kann über die eine oder andere Szene möglicherweise diskutieren, aber er hat der Mannschaft so oft den Arsch gerettet. Auch gerade in der Phase, als es nicht gut war, war schon immer einer der Besten, gerade am Ende. Starke Reflexe auf jeden Fall, echter Leader. Und ich finde auch, dass er mit dem Fuß deutlich besser geworden ist. Sicher auch ein Effekt von Torwarttrainer Alex Künast, mit dem wir vor einiger Zeit ein längeres Interview auch geführt haben, wo er erzählt hat, wie er den trainiert. Lange Rede, kurzer Sinn, ich würde Schwun eine 2 geben. Und frag einfach mal, ob es Widerspruch gibt von meinen beiden Mitstreitern. Wenn es den nicht gibt, dann gehe ich weiter. Ansonsten, wenn ihr entschieden Widerspruch habt, dann redet jetzt oder schweigt für immer.
Wie könnten wir dir widersprechen, Stefan? Nee, hast alles gesagt. Ich würde noch ergänzen, dass ich finde, dass seine Strafraumbeherrschung auch besser geworden ist im Vergleich zur letzten Saison auch. Also ich unterstreiche das auch. Selbe Note, alles gut.
Dann kommen wir zur Abwehr. Im Alphabet zunächst Tim Arnold, kann man nicht bewerten, kein Profi-Einsatz, ich weiß gar nicht, da habe ich jetzt gar nicht mehr nachgeguckt, ob er mal im Profikader stand, immer wieder bei der U21 gespielt, aber keine Bewertung. Immerhin im Profikader gestanden hat Max Pfister, aber er kam auch auf keinen Pflichtspieleinsatz, selbst am Saisonende, als wirklich das letzte Aufgebot nur noch auf der Bank saß, wurde er nicht eingewechselt. Florian Kohfeldt ist kein Trainer, der Geschenke verteilt, aber das zeigt schon, dass da das große Vertrauen in Pfister wohl nicht da zu sein scheint. Also auch für Pfister keine Bewertung. Ja, Matze Bader kann man leider auch nicht bewerten. Also das ist ein Elend mit dem einer der besten Rechtsverteidiger der zweiten Liga. Ständig verletzt, kommt nach seinem Kreuzbandriss nicht mehr auf die Beine. Also hatte im Winter dann eine Meniskusverletzung, kam er wieder, dann ist er auf die Schulter gefallen. Hieß es auch zuerst nicht so schlimm. Ja, und jetzt ist er bis zum Saisonende nicht fit geworden. Ob das nochmal was wird, weiß ich nicht. Bewerten können wir ihn auf jeden Fall nicht, weil er dazu einfach zu wenig gespielt hat. Zu wenig gespielt hat auch Grayson Detoni, Winterneuzugang, Winterleihgabe von FC Bayern München 2. Ist zweimal eingewechselt worden gegen den KSC und gegen Münster. Gegen KSC ein bisschen kürzer, gegen Münster relativ lang. Ordentliche Ansätze, nicht komplett fehlerfrei, aber zwei Einwechslungen sind auch zu wenig. Er wird bleiben, also wahrscheinlich können wir uns nächstes Jahr dann ein bisschen ausführlicheres Bild machen und den vielleicht auch bewerten, wenn er auf die entsprechenden Zahl, die entsprechende Zahl von Einsätzen kommt. Dann haben wir Fabi Hollert. Ja, er ist alt geworden, ist fast 36, war diese Saison nur noch Ergänzungsspieler, obwohl er die meiste Zeit fit war. Man hat schon gesehen, das war früher auch so, schon, dass er Geschwindigkeitsdefizite hatte, die waren, werden jetzt noch ein bisschen deutlicher. Was für ihn tatsächlich spricht, ist seine Routine und vor allem, finde ich, sein Kampfgeist. Also das ist, wenn Fabi Hollert auf dem Feld war, war schon so ein bisschen wehte ein anderer Wind, ging auch ein gewisser Ruck, um die nächste Floskel zu verwenden, durch die Lilienmannschaft. Insofern war er wichtig, auch wenn er jetzt sicher nicht mehr spielerisch so ganz oben mitspielen konnte. Trotzdem wichtiger Spieler. Meine Note wäre mit ein bisschen Nostalgie und Promi-Bonus Note 3. Dann frage ich da meine Mitstreiter, ob es Widerspruch oder Ergänzung gibt. Scheint nicht der Fall zu sein. Wunderbar, das ist gut. Ja, so, das ist schön.
Das ist eine natürliche Autorität. Wäre,
dass ich zu wenig Widerspruch bekomme, wäre schön, wenn das immer so im Leben wäre. Gut, dann haben wir Sergio Lopez, ein häufiges Thema auch in unserer Heinerstube. Also ich werde nicht schlau aus dem Jungen. Und Tatsache ist, er hat echt viele Patzer auch defensiv gehabt. Er kann gut nach vorne offensiv spielen, aber in dieser Saison im Vergleich zur vergangenen Saison hat er kein Tor gemacht und so präzise waren jetzt alle seine Flanken auch nicht. Also er hat aber auch gar keine Konkurrenz, dadurch, dass Matze Bader eben gesundheitlich in dieser Saison nicht in der Lage war, da irgendwie so ein bisschen über längere Zeit Druck zu machen, spielt Sergio Lopez eigentlich immer. Und wenn er nicht spielt, dann wurde Dreierkette gespielt. Also das ist wirklich, wie soll ich sagen, da ist Luft nach oben. Deswegen würde er sicher auch, hatten wir in der letzten Folge drüber gesprochen, ein neuer Rechtsverteidiger da auf jeden Fall Sinn ergeben. Aber Sergio Lopez kommt bei mir nicht über die Note 4 hinaus.
Ja, Note 4 ist ein Stück, ist ein gutes Wort, eine gute Note, finde ich. Licht und Schatten, der Mann. Ich bin da auch so ein bisschen, wenn ich an Sergio Lopez denke, ist so ein bisschen Wechselbad der Gefühle. Zum einen erinnern wir uns an die tollen Vorlagen, die Flanken, die dann reingekommen sind, wo er dann auch mal Littberg und Hornby bedient hat im Strafraum. Und dann aber auch diese Komplettausfälle, wo er uns auch natürlich ein paar Tore verschuldet hat. Weiß nicht, ob er sich vielleicht als Winback weiter vorne besser aufgehoben fühlt. Und wenn man jetzt die Gesamtleistung berücksichtigt, also defensiv und offensiv, da gehe ich da durchaus mit einer 4. Ich würde vielleicht noch eine 4 plus reinhängen, dadurch, dass er halt dann auch schon, ich habe es gerade offen, wettbewerbsübergreifend, 5 Vorlagen hat, beziehungsweise 6 mit DFB-Pokal.
Ja, also im 4er-Bereich sind wir uns auf jeden Fall einig. Deutlich besser, Matej Maglica, 6 Tore, war im Winter, hat er so eine Hochzeit gehabt, wo er dann wirklich oft getroffen hat. Jetzt zum Schluss, also war er, fand ich auch meistens einer der Besseren, als die Mannschaft insgesamt schlecht gespielt hat. Eindrucksvoll sein kämpferischer Einsatz gegen Münster, wo er echt angeschlagen war und dann aber im Gegensatz auch zu früher, das muss man eben auch sagen, wo er extrem verletzungsanfällig war, auf die Zähne gebissen hat und bis zum Ende auf dem Platz geblieben ist und damit fand ich auch ein Zeichen gesetzt hat. Es gibt ein paar Patzer von ihm, zum Beispiel im Spiel bei Hertha BSC oder sowas. Deswegen würde ich sagen, Note 2, vielleicht auch 2 plus wegen der vielen Tore, die er tatsächlich geschossen hat. Das ist vielleicht eine Sache, wo man diskutieren kann. Seht ihr ihn besser, seht ihr ihn schlechter?
Also ich sehe ihn auch bei 2 plus, muss ich sagen. Ich finde, er hat eine tolle Entwicklung jetzt genommen in der Saison und für mich eine der positiven Überraschungen, deswegen würde ich da schon sagen 2 plus.
Okay. Dann Winterneuzugang, zweiter Winterneuzugang in der Abwehr, Raul Petretta. Hat eine Weile gebraucht, bis er körperlich auf Stand war, dass er spielen konnte, hat dann auch noch private Sachen, glaube ich, Papa geworden, wenn ich es richtig gehört habe. Alles, wo er dann auch bei der Familie war. Ist schwer zu bewerten, finde ich. Also er hat gute Ansätze gehabt, aber jetzt auch nicht irgendwie so, dass man sagt, boah, geil. Nach vorne auf jeden Fall auch gut. Also wir müssen die nächste Saison abwarten. Was ich auffällig fand, tatsächlich stand dem nach dem KSC-Spieler Nixon gegenüber, der ist das totale Hemd. Also der ist wirklich total schmal und schmächtig. Ob der wirklich die nötige Robustheit hat, wer weiß, aber immerhin hat er sich ja schon ein paar Jahre im Profifußball gehalten. Also lange Rede, kurzer Sinn. Petretta würde ich im Moment noch so als Aufmunterungsnote geben, weil er der Neue ist, neu in die Klasse gekommen ist und vielleicht noch den einen oder anderen Rückstand hatte, würde ich ihm eine 3 Minus geben in dem Bereich. Also das, ich glaube, das ist mit der gleichen Leistung wird er nächste Saison eine 4 bekommen oder eine 4 Plus, aber jetzt im Moment, dafür, dass er sich so reinfinden muss, finde ich eine 3 Minus okay. Sehe ich auch nicken. Oh, Patrick Pfeiffer. Ja, da muss ich, glaube ich, auch ein bisschen Abbitte leisten. Ich habe den im Winter sehr gut bewertet mit 1 Minus. Hab da auch Feedback bekommen, dass ich möglicherweise zu hoch gegriffen habe. Ja, wenn ich jetzt noch mal länger drüber nachdenke, gab es ja auch schon eine Hinrunde. Sachen, die nicht gut waren, das erste Spiel gegen Bochum, der Elfmeter gegen Freiburg, den er im Pokal auch nicht so schlau verschuldet hat. Da waren schon auch Sachen, aber da hat er trotzdem besser gespielt auf jeden Fall. Vielleicht war eine 1 Minus ein bisschen zu hoch, aber in der Rückrunde hat er für mein Empfinden nicht gut gespielt. Bei Paddy Pfeiffer ist auch so, kein Druck von hinten, also ein Detone oder vorher auch ein Dreskovic, die machen ihm keinen Druck, haben ihm keinen Druck gemacht, der ist quasi ungefährdet und ja, da müsste der Verein vielleicht auch noch so ein bisschen nachlegen, dass der sich nicht, ja, dass der auch immer voll fokussiert ist und nicht denkt, dass ihm nichts passiert. Also, Rückrunde, 2 rote Karten, beide jetzt keine üblen Fouls, aber einfach total ungeschickt. Und dass er gegen Dresden da weggerutscht ist, kann man auch sagen, Stellungsspiel. Und dass er dann aber auch noch den Gegner erwischt, so am Fuß, unglücklich, das ähnlich gegen Elversberg, aber der dann Elfmeter gegen Greuther führt und viele so leichtsinnige Aktionen. Bei mir kommt er auch für die gesamte Saison nicht über eine 3 Minus hinaus mittlerweile. Also ist tatsächlich für mich auch so, zumindest in den Bereichen, wir sprechen ja nachher nochmal allgemein drüber, der Verlierer der Rückrunde auf jeden Fall in dieser Saison. Wie seht ihr Paddy Pfeiffer? Und ich glaube, das ist so ein bisschen was, wo man darüber diskutieren kann auch noch.
Ja, also bei Patrick Pfeiffer ist ja wirklich Hin- und Rückrunde, kann man so ein bisschen auch so den Saisonverlauf von Darmstadt im Gesamten ausmachen. Ich erinnere mich an seine geilen Diagonalbälle, die er dann auch rüber auf Masaila, Entschuldigung, jetzt fallen wir wieder in alte Muster zurück. Nee, das wollen wir natürlich nicht. ja, mit Paddy Pfeiffer, genau. Genau, deswegen, da waren geile Diagos dabei. Wir konnten unsere Außen gut einsetzen und ich erinnere mich, dass wir auch in der Hinrunde teilweise gesagt haben, der Junge ist gereift. Der hat anscheinend die Erfahrung gebraucht, auch in Augsburg und die ganzen diversen Zwischenstationen mit Magdeburg und wie sie heißen. Dachten wir, er ist jetzt auch mit dem Alter und mit seiner Leistung da angekommen, wo wir ihn haben wollen. Und jetzt in der Rückrunde hat er eben jetzt diese alten Muster wieder gezeigt, ne? Und ja, schauen wir mal, wie es dann nächste Saison aussieht, ne? Weil, also er wird ja auf jeden Fall bei uns bleiben. Ich denke nicht, dass da irgendwie ein anderer Verein da anklopfen wird.
Glaube ich auch nicht. Er weiß ja auch so ein bisschen, was er hat in Darmstadt. Und ja, 3 Minus, gehst du mit?
Gehe ich mit. Auf jeden Fall, wenn man Hin- und Rückrunde durchsteckt, dann auf jeden Fall, ja.
Ja, auch mit Hinblick jetzt auf die gute Vorrunde finde ich, ich gehe sogar auf, ja, doch 3 Minus finde ich, ist fair. Können wir machen.
Gut, der hat der Mannschaft auch wirklich den einen oder anderen Punkt gekostet mit seinen Fehlern. Das muss man leider sagen. Gut, ja, dann haben wir noch als letzten im Alphabet Vuko, Alexander Vukotic. Bin ich auch hin und her gerissen. Also klar, er hat Mitte der Hinrunde seinen Stammplatz verloren, hat dann sich vorbildlich verhalten, auch so als Auswechselspieler war immer da. Vuko ist toll, ist einer ähnlich wie Fabian Holland, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr, einer, der die Mannschaft mitreißen kann, der eine Präsenz hat, im Gegensatz zu Fabian Holland auch das Stadion wirklich richtig anzünden kann, also für Aufregung sorgt bei eigenen gegnerischen Fans. Mit seinen Grätschen und dann sind wir aber auch beim großen Manko, also das Spiel gegen Paderborn, da hat er leider beide mit seinen Grätschen verschuldet und er ist kein Superspieler, er hat einen schlechten Tag gehabt, Kohfeldt nimmt ihn in Schutz, auch immer wieder sagt, er ist halt jetzt auch nicht so in dem Flow drin, er hat schon gegen den KSC das 2 zu 1 war es für den KSC, glaube ich, verschuldet, weil Ball zurück in die Mitte geköpft hat. Ich weiß nicht, 3 plus, 2 minus, eher 3 plus, würde ich sagen. Also es ist, ich, wie gesagt, ich bin hin und her gerissen, also vom Typ her brauchen wir mehr Mukos, aber ich weiß nicht, wie seht ihr?
Also ich bin fast ein bisschen überrascht über die gute Note. Ich sehe ihn eigentlich auch eher bei 3 minus, ehrlich gesagt. Leider Gottes, der letzte Eindruck zählt so ein bisschen. Klar, wollen wir nicht vergessen, er hat auch gerade zu Saisonbeginn gute Auftritte. Deswegen ist fast ein bisschen unfair, ihn auch jetzt zu beurteilen, weil in den Einsätzen, die er jetzt hatte, hat er wirklich keine glückliche Figur abgegeben. Wir haben uns auch so ein bisschen dieser anfänglichen Stärke genommen bei den Standardsituationen. Da haben wir uns sehr, sehr viel erhofft. Und am Anfang ging es ja auch gut los mit diesen riesen Campen, die wir da haben, mit diesen Türmen, dass die ganze Liga vor uns zittert. Und es wurde dann aber immer ausrechenbarer und immer ungefährlicher. Und da bin ich so ein bisschen enttäuscht insgesamt von dieser Performance, Ausnahme natürlich Maglica. Aber da hätte ich mir noch mehr Torgefahr gewünscht bei den Standardsituationen. Und also ich sehe Vuko eher bei, ja, als Typ Note 2, spielerische Performance 4, also eine glatte 3.
Ja, okay, kann ich mitgehen, ja. Also richtig. Jako, gehst du auch mit oder hast du noch eine andere Sicht?
Nee, ich bin da grundsätzlich auch bei einer 3+, weil ich den Jungen erstens super mag und zweitens muss man einfach bei ihm berücksichtigen, dass er, ich habe jetzt mal geguckt, bis zum 14. Spieltag war er Stammspieler und hat auch die 90 Minuten gespielt. Und dann kam ja, sage ich mal, dieser große Moment von Maglica, der dann auch durchgespielt hat. Wenn du einmal raus bist, obwohl du, sage ich mal, nichts groß falsch gemacht hast und dann über diese Kurzzeiteinsätze deine Leistung bringen muss, dann ist es echt schwierig und das macht ja auch was mit dem Selbstvertrauen. Und ich gehe davon aus, wenn, sage ich mal, wenn er seine Stammposition über die ganze Saison hinweg behalten hätte, dann hätte er diese Fehler, die er jetzt gegen Paderborn beispielsweise gemacht hat, nicht begangen. Deswegen würde ich da auch mit einem Wohlwollen eine 3+ geben.
Okay. Ja, also wenn wir Nick noch dazu nehmen, kommen wir wie bei einer 3 raus, glaube ich. Dann, ne? Okay, wunderbar. Damit bin ich erstmal fertig, was die Spieler angeht und gebe weiter an den Nick, der sich ums Mittelfeld kümmert.
Ja, ich bin jetzt nicht nach dem Alphabet gegangen, sondern ich habe hier einen Screenshot vom Kicker vorliegen und da steht dann 1 und das ist irgendwie auch sinnbildlich so zu nehmen, Hiroki Akiyama. Um das schon mal vorwegzunehmen, für mich der Gewinner der Saison. Wir waren schon in der Vorbereitung im Sommer im Trainingslager in Bad Wörishofen von ihm begeistert, wo er ja wirklich 3 Tage nach seinem letzten Spiel in Japan dann sofort wieder in einem Testspiel performt hat. Ich finde, man hat vom ersten Tag an gemerkt, der hat eine Wahnsinnspräsenz, der bringt eine Wahnsinnsruhe am Ball mit. Ich finde, er ist schon jetzt unser Spiritus Rector, unser Zentrum im defensiven Mittelfeld. Wenn er den Ball hat, fühle ich mich eigentlich immer wohl. Er weiß immer, was damit anzustellen, hat sicherlich noch ein bisschen Luft nach oben, was die Zweikampfführung betrifft. Aber für eine erste Saison, jetzt fern der Heimat, muss ich wirklich sagen, klasse. Und meine Güte, warum immer so streng sein? Ich gebe ihm jetzt, auch weil er noch torgefährlich ist, auch das bringt er noch mit. Ich gebe ihm jetzt einfach mal eine glatte 1 und frage gleich schon in die Runde, bevor ich gleich weitermache, wie ihr das seht.
Ich gehe mit. Also ja, auf jeden Fall Aufsteiger der Saison, völlig überraschend, dass er so gut war. Hatte auch niemand auf dem Schirm, nicht mal Paul Fernie hatte seine Torgefährlichkeit auf dem Schirm. Das hat ihn auch überrascht, hat er mal gesagt im Interview mit dem Lilienblock. Nee, also glatte Eins. Hoffen wir, dass er uns erhalten bleibt. Angeblich hat er bei Instagram folgte seit kurzem Celtic Glasgow. Das ist leider oft ein Indiz dafür, dass die Spieler Interesse an einem Verein haben und dann möglicherweise auch dahin gehen. Es ist nicht sicher oder sowas und ich habe es auch ehrlich gesagt nicht gecheckt, aber dass Akiyama gehen könnte, das wabert schon so hier durch Darmstadt. Hoffen wir, dass er bleibt.
Ja, das wäre ganz schön bitter, aber ich glaube, Celtic hat ja, was Japaner betrifft, auch eine gewisse Tradition. Ich meine, mich erinnern zu können, dass da einige Japaner schon gespielt haben. Das würde auch noch passen, aber das wäre schon, da würden sie uns das Herz rausreißen, das muss ich schon sagen. Kai Kleefisch, da bin ich so ein bisschen hin und her gerissen. Welchen Wert er hat, merkt man meistens dann, wenn er nicht mehr dabei ist. Das muss man wirklich sagen. Wir haben ihn ja auch teilweise kritisch angepackt. Er hatte ja wirklich auch ein paar ganz schwache Spiele. Also Licht und Schatten bei ihm, als Typ überragend, ganz, ganz wichtig, auch für die Kabine. Also wenn es danach ginge, wäre wahrscheinlich 1-, aber große, große Schwankungen, auch gegen Paderborn, kein gutes Spiel gemacht. Und deswegen würde ich sagen, da ist noch Luft nach oben, muss Luft nach oben sein, weil prinzipiell bringt er mehr mit. Aber aufgrund der doch wechselhaften Leistung würde ich da eine 3 geben. Ich mache einfach mal weiter, dann können wir gleich noch über die Positionen reden, sonst verlieren wir, glaube ich, an der Stelle zu viel Zeit. Luka Masaila, das war natürlich bis zu seiner tragischen Verletzung auch einer der Aufsteiger der Saison, brauchen wir gar nicht drüber reden. Das war ein herber Verlust für uns. Und er hat, finde ich, eine tolle Entwicklung genommen. Einziger Minuspunkt bei ihm, ich finde, es kommt unterm Strich noch zu wenig bei rum. Er müsste, finde ich, noch mehr Tore schießen und oft stimmt die letzte Aktion nicht bei ihm. Und er hätte es aber auch im Kreuz. Er hat ja damals bei Viktoria Köln auch diese Torgefahr gehabt. Die ist ihm leider in Darmstadt so ein bisschen abhanden gekommen. Da sehe ich am meisten Potenzial für die kommende Saison, aber dennoch muss man seine Entwicklung wirklich absolut loben. Und deswegen gebe ich ihm eine 2. Vielleicht jetzt Kleefisch, Masaila, da könnte ich mal eure Meinung gleich einholen.
Ja, also bei Masaila gehe ich komplett mit. Klefisch Tick besser. Also gerade wenn man Vuko eine 3 gibt, dann würde ich doch sagen, dass Klefisch noch so also ein Tick besser ist und auch mit 3 plus gehen bei Klefisch. Also so die Tendenz da eher nach oben ist. Er hat ja auch einfach sehr viele Spiele bestritten und insofern Tick höher, einen höheren Wert für die Mannschaft in dieser Saison gehabt, was die Einsätze angeht.
Da gibt es auch von meiner Seite aus keinen Widerspruch. Bei Kai Kleefisch würde ich noch anführen. Ich war da auch immer ein bisschen harsch mit der Kritik. Und wie du es schon gesagt hast, Nick, wenn er gefehlt hat, hat man eigentlich gemerkt, dass er fehlt. Man verfolgt ja auch auf Instagram, ne, wenn, sag ich mal, die Kilometerkönige gepostet werden in der Story von Darmstadt, dann war Kai Kleefisch da immer mit vorne dabei, ist die meisten Kilometer gelaufen. Deswegen da Props an ihm, dass er da auch diese Fitnessleistung über die Saison hinweg geleistet hat.
Ja, dann sind wir bei Fabi Nürnberger. Da haben wir letzte Saison, erinnert euch, häufig kritisiert, dass er für uns auf der falschen Position spielt, nicht im Zentrum, sondern auf links. Und ich muss so ein bisschen Asche auf mein Haupt das korrigieren. Also ich finde, auch da wieder, als er weg war, hat man eigentlich seinen Wert gemerkt. Ich hätte gern einen Fabi Nürnberger gesehen in Topform, der nicht mit diesen Verletzungsproblemen, mit diesen immer wiederkehrenden Verletzungsproblemen zu kämpfen gehabt hätte. Ich sehe bei ihm immer, ich bin so ein bisschen hin und her gerissen, weil auch Fabi Nürnberger, da sehe ich noch mehr Potenzial. Ich bedauere einfach auch bei ihm, dass so ein bisschen die Torgefahr flöten gegangen ist, die er gerade in den ersten Spielen in der Bundesliga gezeigt hat. Das ist der große Wunsch, falls er uns erhalten bleibt, die Zeichen stehen ja ganz gut, dass er da sich in der Offensive ab und zu mal mehr einbringt. Er ist auch nicht frei von Schnitzern hinten gewesen, das dürfen wir auch nicht übersehen. Und er ist für mich so ein Stimmungsspieler. Er ist einer, der vielleicht nicht vorangeht. Auch das wäre etwas, was ich mir von ihm wünschen würde, wenn es mal schlecht läuft. Aber wenn es gut läuft, gehört er immer zu den Besten. Ich gehe nicht so weit wie Florian Kohfeldt, der sagt, der oder einer der besten Linksverteidiger der zweiten Liga. aber dennoch absolut einer der wichtigsten Leistungsträger in unserem Kader. Und deswegen gebe ich ihm, ja, doch, ich gebe ihm eine 2. May Papela, tragisch erstmal, er ist ja operiert worden, Meniskus, das wird noch lange dauern, wer weiß, wann wir ihn wiedersehen. Auch da zu viel Schatten und aus meiner Sicht zu wenig Licht. Er hatte wirklich tolle Spiele dabei, hat auch getroffen, wo wir alle gesagt haben, Mensch, das ist May Papela, wie wir uns ihn wünschen. Super Balleroberer gewesen in den guten Spielen, aber ich finde, seine Leistungskurve hat zu viele Amplitudenausschläge. Das ist, und gerade wenn ich die Rückrunde anschaue, fand ich, war das nicht gut. Und er war nicht der Faktor, den ich mir häufiger gewünscht hätte, der von der Bank auch noch reinkommt und irgendwie uns stabilisiert. Das sehe ich nicht. Und deswegen, also ich würde bei May Papela bei aller Wertschätzung für die guten Spiele trotzdem 3- sagen. Was sagt ihr beiden?
Bei Papela gehe ich mit. Nürnberger ist mir ein Tick zu gut bewertet. Also auch der war einfach, du hast gemerkt, dass er seit seiner Knieoperation im Herbst nicht bei 100% war, und zwar die ganze Zeit. Und die Folge jetzt, diese Oberschenkelprobleme, wenn ich es richtig verstanden habe, sind auch noch eine Folge dieser Instabilität im Knie, die sich daraus ableitet. Insofern, nee, 2 ist mir dazu gut. Den sehe ich auch eher bei 3+. Also bei allem Wert, den wir haben und sowas. Aber er hatte dieses, er ist so ein Typ, auch so ein temperamentvoller Spieler. Das merkt man auch mal nach dem Spiel, wenn man ihn in der Mixzone hat und die falsche Frage stellt. Und wir haben das ja auch letzte Saison auf dem Platz gesehen gegen Elversberg. Aber das hat er wohl mittlerweile ganz gut im Griff. Ja, aber also da er ist mir nicht so gut bewertet. 3+, ja, bei Nürnberger. Bei allem Potenzial, was er hat.
Ja, also bei Nürnberger würde ich auch sagen, ich habe gerade mal nachgeschaut, von den 34 Spielen hat er 14 verletzungsbedingt gefehlt. Auch das nochmal für Zahlen, Daten, Fakten. Ja, und das, was er eigentlich gespielt hat, fand ich eigentlich immer sehr gut. Ich bin eigentlich ein Nürnberger-Fan. Ich weiß nicht, ob ich mich schon mal dessen geoutet habe. Ich finde, auf der Seite mit Masaila, das war eine perfekte Symbiose. Also das sah immer toll aus. Die beiden haben sich immer abgewechselt mit dem Ballbesitz, haben sich angespielt und sich gegenseitig geschickt. Und auch von Patti Pfeiffer, wenn dann auch mal ein Diago gekommen ist auf Nürnberger, das hat alles super geklappt. Deswegen würde ich eine 3 eher ein bisschen schlecht sehen. Für das, was er gespielt hat, würde ich auch eine 2- vergeben. Und bei Papela, ja, dadurch, dass er halt auch oft auf einer Position spielte, sage ich mit der Außenverteidigerposition, wo er aushelfen musste, gehe ich da mit der Bewertung auch mit. Bisschen unglücklich für ihn natürlich.
Ja, Marco Richter, auch da, ich meine, ich wiederhole mich, auch so ein bisschen Licht und Schatten. Er sieht sich selbst als Erstligaspieler. Das, finde ich, hat die Saison nicht unbedingt hergegeben. Er ist für Zweitliga-Verhältnisse sicherlich im oberen Drittel anzusetzen. Und gerade so auch da in der guten Phase waren seine Standards klasse. Das hat aber auch stark nachgelassen jetzt im letzten Drittel. Es ist so ein bisschen schade, dass wir natürlich alle ein bisschen geprägt sind von diesen neuen Spielen. Dennoch habe ich mir auch in Erinnerung gerufen, tolle Spiele von ihm. Ich finde, er ist auch ein Vorbild, gerade jetzt in der schwierigen Zeit, an Einsatz gewesen, ist da auch vorangegangen, was man nicht unbedingt ihm vielleicht in der Vergangenheit, frag mal nach, in Hamburg als Attribut mitgegeben hat. Insofern, ich finde, er hat sich voll reingehängt hier in Darmstadt, hat niemals ausgestrahlt, dass irgendwie Darmstadt unter seiner Würde ist. Ich würde mich freuen, wenn er vielleicht doch uns erhalten bleibt. Wahrscheinlich unrealistisch anhand, wenn man allein schon das Gehalt sieht. Und aber ich habe so meine Bedenken. Ich sehe ihn im Kader bei Mainz 05 überhaupt nicht, auch jetzt mit Blick auf die Neuzugänge, die Mainz geholt hat. Also da bin ich mal gespannt, wo er landet. Insgesamt, auch da sage ich, noch mehr Luft nach oben. Er hat 2 Tore geschossen, ein Mann mit der Qualität, mit der Schusstechnik, die er hat, muss eigentlich mit 5, 6 Toren mindestens rausgehen aus so einer Saison. Deswegen, ich gebe ihm Gesamtnote 3. Dann Niklas Schmidt, ich finde, er hat stark begonnen. Er hat unserem Spiel ein anderes Momentum gegeben. Er hat Pässe gespielt, die wir so von keinem im Kader bisher, vielleicht von Akiyama, gesehen haben. Hat in die Tiefe tolle Bälle gespielt. Aber so stark er begonnen hat, vielleicht auch mit dem Highlight gegen Holstein Kiel, so stark hat er jetzt gerade in der schwachen Phase auch nachgelassen. Er war da keiner, der uns Spieler auf unsere Seite gezogen hat. Auch da habe ich wirklich eine Träne im Auge, weil ich sage, der Typ bringt alles mit. Ist auch noch sehr wohl gelitten in Bremen und war dort torgefährlich. Und ja, man merkt einfach auch da die fehlende Praxis aus Toulouse, die Verletzungsprobleme, das geht halt auch nicht spurlos vorbei. Ich würde gerne wissen, wie es ausgesehen hätte, wenn er noch eine zweite Saison in Darmstadt bekommen hätte, wenn der einfach mal in den Flow reinkommt, in den Spielrhythmus reinkommt, ob da nicht noch viel mehr Potenzial gewesen wäre. Weil als Fußballer finde ich ihn an guten Tagen überragend, aber er ist halt auch zu oft mit untergegangen und ist nicht auffällig gewesen. Und das ist etwas, was nicht gut ist für einen Spieler mit seinen Qualitäten. Insofern würde ich ihm Gesamtnote leider nur eine 4 geben.
Ja, bei Schmidt gehe ich mit. Was bei Schmidt tatsächlich auch auffällig ist, ist, dass er viele Fehler im Aufbauspiel gemacht hat, die teilweise dann auch fatale Folgen hatten. Gegen Dresden hat er, glaube ich, zwei Tore damit verschuldet, wenn ich das richtig noch in Erinnerung habe. Und das ist einfach so eine Leichtfertigkeit. Das ist ein Spieler, der unglaublich toll mit dem Ball umgehen kann. Das siehst du auch, wie elegant das manchmal aussieht. Aber dann halt wirklich diese Schlurigkeit. Und vielleicht ist er auch noch nicht, wahrscheinlich ist er auch noch nicht bei 100% nach einem Jahr ohne Spiel mit seinem Kreuzbandriss. Aber der kann viel mehr und das hat er leider in Darmstadt kaum gezeigt. Ja, Note 4 gehe ich mit. Marco Richter ist mir einen Tick zu schlecht. Also auch da natürlich der Anspruch, der kann mehr, der kann besser, aber den sehe ich noch im Zweierbereich. Also eher 2-, vielleicht 3+, so in der Größenordnung. Aber eine glatte 3 finde ich ein bisschen zu wenig, weil er doch auch schon immer auffällig war. Und er kann mehr, also oder er will mehr können zumindest. Aber ich fand auch, dass er einer war, der deutlich über dem Schnitt war.
Ja, also ich möchte auch zu Marco Richter kurz was ergänzen. Ich sehe ihn da auch ein bisschen zu schlecht bewertet. Ich sehe ihn nämlich auch eher im Zweierbereich. Hat auch durchaus Licht und Schatten gehabt. Allerdings hier auch wieder Zahlen, Daten, Fakten, ne, die ich für alle vorbereitet habe. 10 Vorlagen, 2 Tore ist schon guter Wert. Ne? Also vor allem für seine Position, dass er nur 2 Tore macht. Er ist kein Stürmer, hat die Stürmer bedient und das sagen eben die 10 Vorlagen aus. Und ich bin aber auch dessen überzeugt, dass er bei uns gut aufgehoben wäre, um sich da auch nochmal ein bisschen weiterzuentwickeln, um Spielzeit zu sammeln. Ich sehe ihn auch eher als guten Zweitligaspieler als den Erstligisten bei Mainz. Und genau, zu Niklas Schmidt. Ich hätte ihn auch gerne noch ein Jahr gesehen. Ich weiß nicht, vielleicht ergibt sich ja noch irgendwie was. Ich habe gerade mal gesehen, er hat noch ein Jahr Vertrag bei Toulouse. Vielleicht ergibt sich ja irgendwas im Laufe des Sommers, was Überraschendes, wovon wir gar nicht ausgehen, und er kann sich ein bisschen mehr Einsatzzeit verschaffen. Aber ich glaube, er hat sich das auch anders vorgestellt, dass er jetzt bei einem Zweitligisten unterkommt für ein halbes Jahr und dann auch ein halbes Jahr durchspielt. War, glaube ich, eher so seine Vorstellung. Ansonsten gehe ich da auch mit. Ich würde da sogar vielleicht eher eine 4+ noch geben, weil er auch gute Ansätze hatte und auch mal die Bälle in die Schnittstelle gespielt haben, die viele bei uns sich nicht getraut haben zu spielen.
Ich bin dann schon durch tatsächlich mit dem Mittelfeld und würde dir, Jakob, den Ball ins Feld spielen. Du bist mit dem Sturm jetzt dran.
Ich habe ein bisschen was für einen Sturm vorbereitet. Ich hoffe, ich husche da jetzt nicht zu stürmisch durch. Wortwitz am Rande. Ich fange mal an mit unserem Bialekt.
Ist immer gut, ja, wenn man selber über die Witze lacht.
Ja, ich musste ja die Stille ein bisschen überbrücken. Fangen wir an mit Bialek. Habe ich mir notiert, ist ein vielversprechender Stürmer, beziehungsweise als vielversprechender Stürmer gekommen, mit einem, wie es Paul Fernie gesagt hat, Low-Risk, High-Reward-Verpflichtung, hat anhand dessen aber trotzdem natürlich wenig Spielzeit genossen. Ein einziges Tor, wo wir uns erinnern, gegen den großen Schalke. Das war auch ein sehr schönes Tor, erinnere ich mich sehr gut zurück. Ja, konnte dann aber durch längere Verletzungen sein Potenzial auch nicht wirklich entfalten. Ist hinten weggefallen. Eher der Ersatz für Littberg und Hornby war da auch eher der Lakenmacher statt Bialek. Ich würde Bialek tatsächlich anhand dessen, trotzdem eine Bewertung geben, weil er dann doch noch ein paar mehr Einsatzminuten hatte als beispielsweise Güler, zu dem ich auch gleich komme, und würde hier eine 4- geben und würde dann auch anschließend an Güler, damit dass ich das auch abrunde. Güler habe ich mich entschieden, keine Bewertung abzugeben, weil also auch 4 Kurzzeiteinsätze und da war auch nichts Messbares dabei, und das, was da war, sind wir uns einig, das war nicht auf Zweitliganiveau, wenn man das ihm unterstellen kann, böswillig mit der Einsatzzeit, die er hatte. Und da würde ich da den Ball jetzt an euch geben, wie ihr das seht bei den beiden.
Trotz, jetzt keiner was zu sagen. Nee, Bialek, ein Jammer, der Lewandowski, der Neue, wurde er getauft, und wir hatten, glaube ich, alle große Hoffnung, und ehrlich gesagt, so in den ersten Spielen, so wenn er dann kam, hat man schon auch Ansätze gesehen, hat gemerkt, er kann kicken, der Junge. Aber die erneute Verletzung dann in der Winterpause, das war der Killer, das muss man einfach sagen. Und 3 Kreuzbandrisse, das streichst du nicht einfach aus deiner Vita. Und man kann halt nicht über Wasser laufen, funktioniert nicht. Ich glaube, dass einfach für dieses Niveau 3 Kreuzbandrisse mal mindestens ein Kreuzbandriss zu viel ist. Das muss man einfach ganz klar sagen. Ich wünsche ihm alles Gute, ist, glaube ich, ein sehr netter Typ, aber nein, das hat leider nicht funktioniert, dieser Transfer, der ja kein Risiko für uns mitgebracht hat, aber eben leider auch keine Chancen gebracht hat. Und ansonsten, Güler, sind wir uns, glaube ich, alle einig.
Ja, 4-, ich finde nicht, dass er jetzt der schlechteste Spieler im Kader war. Oder also wenn wir ihn bewerten, dann würde ich ihn auch nicht schlechter jetzt als Lopez bewerten. Ein bisschen zu kurz hat er einfach auch gespielt. Also ja, ich kann mir, was du gesagt hast, Nick, trifft völlig zum Anfang, dass man da geht was, dann kam in Mitte diese lange Sprunggelenksverletzung und dann ist er irgendwie nicht mehr gekommen. Ich weiß nicht, welchen Rückhalt er da tatsächlich auch genossen hat, weil ich hätte mir auch öfter mal Bialek anstelle eines Laken Machers gewünscht, aber war nicht so, aber Note 4 würde ich dann auch, also wenn wir ihn bewerten müssen, dann Note 4.
Alles klar, dann mache ich mal weiter und komme zu unserem etablierten Sturmduo, da nämlich der zunächst Fraser Hornby, unser etablierter Stammspieler und auch Spieler der Kabine, so wie es aus vereinsinternen Kreisen zu hören ist, mit Schuhen, absoluter Garant, auch bei uns im offensiven Aufbau und Abschlussspiel vor allem. Und ich würde hier auch sagen, dass Lidbeck ihm auch einiges zu verdanken hat. Ich gehe davon aus, wenn Fraser nicht gewesen wäre, hätte Lidbeck auch die Tore nicht schießen können, die er geschossen hat, an der Anzahl. Und würde hier Fraser eine, ich war zwischen glatte 1 und 1-, wir sind uns, glaube ich, alle einig, dass das auf jeden Fall im 1er-Bereich ist. Und dann auch zu Lidbeck, er hat seine Aufgabe als Stürmer getan, hat seine Tore gemacht, und ich habe auch nochmal nachgeschaut, er hat tatsächlich kein Elfmeter-Tor gemacht, eins hat er ja verschossen, wissen wir ja, ne? Aber ich meine, das ist ja auch immer einem Stürmer zugute zu halten, wenn wir Zahlen, Daten, Fakten hier parat haben, hat ja wettbewerbsübergreifend 17 Tore gemacht, 3 Vorlagen, und technisch könnte er einiges noch zulegen. Stichwort hier Gefühl am Ball. Ich finde, wenn man ihn am Ball sieht, dann sieht das immer so ein bisschen, da könnte noch ein bisschen mehr Gefühl am Ball da sein. Ansonsten Symbiose mit Fraser auf jeden Fall perfekt. Die ergänzen sich. Und da würde ich ihm auch dieselbe Bewertung geben. Knapp an der Torschützenkanone vorbei. Auch im 1er-Bereich 1-1-, das Minus vielleicht, weil er sich die Torschützenkrone nicht geholt hat, und auch einige Spiele hat er, wo er auch immer abgetaucht ist, sage ich mal. Ne?
Also Fraser ist mein Lieblingsspieler, muss ich einfach sagen. Also Hero und Fraser sind so, das sind zwei, glaube ich, die beiden Highlights in der Mannschaft. Und Fraser hat natürlich das Problem, dass er enorm verletzungsanfällig ist. Das haben wir gesehen. Und er hat so gefehlt, auch jetzt gerade im Endspurt. Und du merkst auch, dass Lidbeck ohne ihn schon immer noch ein Ticken schwächer ist. Auch wenn Lidbeck, das muss man auch sagen, weil der wurde ja auch oft gescholten, am Ende, glaube ich, in den letzten 8 Spielen 5 Tore gemacht hat oder sowas. Also es nicht lief oder sowas. Also Lidbeck hat immer wieder getroffen und eben dann nicht irgendwie das 5-1 geschossen, nachdem die anderen schon das rausgemacht haben, sondern wichtige Tore, zwischenzeitliche Führung, Ausgleich, wie auch immer. Also da war auf jeden Fall sehr wichtig, und ich denke, dass, also wenn jemand 17 Tore macht, dann muss er im 1er-Bereich sein. Und wenn ich sie jetzt abstufen würde, die beiden, dann würde ich Fraser noch einen Tick besser sehen, also ein Fraser eine 1 geben und Lidbeck eine 1-.
Kein Widerspruch. Absolut. Geh voll mit.
sind wir uns alle einig. Dann husche ich mal weiter zu unserem Finn Lakenmacher, der über die Saison hinweg zu 17 Einsätzen gekommen ist, insgesamt 329 Minuten, auch hier nochmal zu Zahlen, Daten, Fakten, zum Saisonschluss natürlich zu den Einsätzen gekommen, sage ich mal, von den Ersatzstürmern, wo man sagen kann, der hat die meisten Einsätze bekommen. Ja, wenn ich mich jetzt zurückerinnere, gegen Kaiserslautern hat er sein Tor geschossen und hat da auch Littbergs Fehlen nicht merken lassen, aber 4-0 gegen Kaiserslautern gewonnen. Und nach dem Spiel hat dann auch jeder gerufen, hey, Finn muss auf jeden Fall öfter spielen. Ich finde aber auch, ja, er hat ein gutes Spiel gemacht, aber auch so im Gesamten gesehen, leider oft im Spiel wirkt zu unbeholfen. Und was mir auch aufgefallen ist, rutscht häufiger mal aus. ich weiß nicht, dass er da vielleicht, dass die Beine schneller sind als der Körper und ja, bringt ja auch ein bisschen.
Oder der Körper zu schwer.
Ja, der Körper zu schwer, genau, ja, so rum. Ist ja auch ein massiger Typ. Ich würde ihm empfehlen, wenn man das so von außen beurteilen darf, seinen Körper besser einsetzen zu lernen. Ne? Also Stichwort auch hier zwischen Ball und Gegner kommen und sich nicht immer fallen zu lassen, sondern da auch mal so seinen Körper gezielt einzusetzen und da zwischen Ball und Gegner zu kommen. Ich habe mich hier für eine glatte 4 entschieden. Genau, dann würde ich dann zu Furukawa übergehen, der meiner Meinung nach der Gewinner der Ausfälle ist, insbesondere hier Massheiler zu erwähnen, somit auch Gewinner der Endphase der Saison, würde ich mal so sagen, hat gute Ansätze gezeigt, ist ein technisch visierter Spieler, auch wie wir es schön betiteln, als Baller bekannt. Er muss allerdings noch an seinem Defensivverhalten arbeiten, hier auch Stichwort Zweikämpfe, seinen Körper besser einsetzen zu wissen. Und ich hoffe, dass er in der Sommervorbereitung jetzt auch mit mehr Selbstvertrauen in die nächste Saison reingeht und eventuell auch eine Überraschung für die nächste Saison bei uns sein kann. Und ich habe mich auch hier für eine Note entschieden, nämlich für ein, ja, man muss ja die gesamte Saison sehen, nicht nur so ein paar Kurzeinsätze am Ende, habe ich mich für ein befriedigend entschieden.
Ja, in grob bin ich mit dir einer Meinung. Ich würde Lakenmacher, also weil er wirklich dieses starke Spiel gegen Kaiserslautern auch gemacht hat, was ihn so abhebt, vielleicht noch auf eine 4+ gehen. Er ist für mein Empfinden halt so ein bisschen limitiert, er hat sich ja Fortschritte gemacht, aber das wird keiner, der 20 Tore in die Saison schießt. Und bei Furukawa würde ich sagen, weil er eben der Gewinner der letzten Spiele ist und sich obwohl die Mannschaft so nicht gut war, war er eben einer der Besseren und deswegen würde ich den eher so als 3+ oder vielleicht sogar 2- mit Hoffnungsbonus auf die kommende Saison geben. Also den würde ich ein bisschen besser als 3 sehen auf jeden Fall.
Nee, ihr habt alles gesagt, muss ich auch nicht nachplappern. Bei Lakenmacher sehe ich es genauso. Vielleicht noch einen Satz. Ich finde, dass halt ein Stürmer, der von der Bank kommt, sollte zumindest 2-3 in der Saison beweisen, dass er ein Spiel in eine andere Richtung dreht. Und diesen Faktor hatten wir einfach nicht. Das muss man einfach sagen. Und deswegen erhoffe ich mir da doch wirklich Neuzugänge für die Saison, für die kommende Saison, dass wir da mehr Druck von der Bank entwickeln können.
Ja, das wäre, also Güler war ja eigentlich so einer, aber halt in der dritten Liga war er so der Top-Joker in der Saison davor, bevor er nach Darmstadt gekommen ist. Aber man hat da ziemlich schnell mit dem Kaiserslautern-Spiel gesehen, dass die zweite Liga möglicherweise eine Nummer zu groß ist für ihn einfach, dass er nicht diese Robustheit hat. Aber das wäre so einer gewesen. Aber ja, so eine volle Zustimmung, also ein Stürmer, der von der Bank kommt, muss auch irgendwie für Gefahr sorgen.
Ja, dem habe ich auch nichts mehr hinzuzufügen. Ein Spieler haben wir natürlich noch, Stefan, bevor du weitermachen willst. Wir haben noch Kilian Corridor als Abschluss hier noch. hier haben wir auch wettbewerbsübergreifend 30 Pflichtspiele, davon 5 Tore und 3 Vorlagen. Ist natürlich mit dem Potenzial, wie wir Kilian Corridor kennen, nicht so das, was man sich von ihm wünscht, sage ich mal, weil wir wissen, was er drauf hat, konnte nach seiner Verletzung auch nicht mehr zur alten Stärke finden. Hin- und Rückrunde wirklich auch sinnbildlich für den Saisonverlauf vom SV Darmstadt, kann man an ihm ablesen. Ansonsten sind wir uns, glaube ich, da, ich glaube, da gibt es keine zwei Meinungen. Wenn er zu alter Stärke findet und voller Stärke da ist, dann ist er ein unverzichtbarer Teil auch unserer Offensive. Ne? Und deswegen, ich habe mich bei ihm ein bisschen schwer getan, weil man ja weiß, was er drauf hat und wie die Hinrunde eben war. Aber die Rückrunde war schon echt hart bei ihm. Teilweise gar keine Akzente mehr setzen können. Deswegen habe ich mich hier für einen befriedigenden Bereich, sogar mit einer 3-Minus entschieden.
Ja. Vielleicht noch ergänzend, entschuldigend muss man sagen, dass auch er diese Verletzungsprobleme einfach mit sich rumgeschleppt hat. Und ich finde, man hat es gesehen, er lebt ja immer sehr von der Physis. Es war ja einer unserer Arbeitstiere, der wahnsinnig viel gelaufen ist. Und es wirkte alles schwerfälliger als noch in der Hinrunde. Insofern, das muss mit der Verletzung zu tun haben, mit den Problemen, die er da hat. Und an der Hüfte war es, glaube ich, ne, Stefan, ja. Hüfte.
Ja, also Hüftbereich.
Hüftbereich. Insofern, das ist nicht der Korridor, den wir da erlebt haben. Und ich hoffe da wirklich sehr, dass er die Probleme, weil Hüfte ist, glaube ich, echt Kacke, muss man ganz klar sagen. Das ist nicht so einfach zu therapieren. Also da hoffe ich sehr, dass wir das in den Griff kriegen, weil wir brauchen ihn einfach.
So, das war der erste Teil, wo es um die Spieler ging. Da hatten wir schon eine ganze Menge zu reden. Und damit es nicht zu lange wird, haben wir jetzt den zweiten Teil noch. Da geht es um den Verein, um den Trainer, um den Sportdirektor, um unsere Aufsteiger, Verlierer, um die tollen Momente und die Hoffnung für die nächste Saison. Also bleibt dran.
Hat die Chancemöglichkeit, 16 Meter, Ball abgefüllt. Tor, Tor, Tor für Darmstadt!